Viele kleine Kinder leiden. Sie sind in Not, niemand hilft. Und wenn nicht wir Älteren, wer denn dann? Also es passieren grausame Dinge, gerade auch in Kinderheimen. Also es werden auch ganz viele Tests mit Kindern gemacht. Olaf Scholz hat nicht umsonst im Jahr 2002 schon gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Das war das Ziel, das haben sie erreicht. Weil Familien, denen die Kinder weggenommen wurden, die sind praktisch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Das heißt, das ist jetzt auch eine Waffe des Systems, gegen Systemkritiker vorzugehen, entweder sie zu bedrohen oder ihnen tatsächlich die Kinder wegzunehmen.
Genau, so ist es, ja.
Kindesmissbrauch, Kinderhandel, willkürlicher Kindesentzug. Die Täter sind mitten unter uns. Das nächste Opfer könnte aus unserer eigenen Familie sein. Und dennoch sprechen wir nicht darüber. Zu groß ist die Abscheu, zu groß ist die Angst. So mussten schon so viele, die ihre Stimme gegen diese Gräueltaten erhoben, bitter dafür bezahlen. Sie wurden bedroht, geschlagen, eingesperrt oder gar ermordet. Denn wenn man für Kinder aufsteht, legt man sich mit den Mächtigsten an. Und dennoch gibt es beeindruckende Menschen, die all dem trotzen, die sich mutig gegen die scheinbare Übermacht stellen, um für unsere Kinder zu kämpfen. Eine davon ist die forensische Psychologin und Gerichtsgutachterin Dr. Andrea Christidis. Mit ihr spreche ich heute bei Elsa auf 1. Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt und seien Sie gewarnt. Dieses Gespräch wird nun nichts für schwache Nerven. Frau Dr. Christidis, willkommen bei uns im Studio.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie schreiben, mein Anliegen ist es, das Tabuthema sexuelle Gewalt gegen Kinder, Kinderhandel und jede andere Art von Ausbeutung von Kindern aus der dunklen Schweigeecke herauszuholen. Das haben, wie vorhin bereits erwähnt, schon einige vor Ihnen versucht und bitter dafür bezahlt und sie wurden auf verschiedenste Weise zum Schweigen gebracht. Warum haben Sie keine Angst?
Ja, zum einen ist es so, dass Angst kein guter Berater ist. Ja, und wenn man Angst hat, ist man handlungsunfähig. Ich bin jetzt 66 Jahre alt, werde dieses Jahr 67 Jahre alt und viele kleine Kinder leiden. Sie sind in Not, niemand hilft. Und wenn nicht wir Älteren, wer denn dann? Und ich erlebe Eltern, die sehr hilflos, sehr gelähmt sind und Angst haben, dass man vielleicht noch ihre anderen Kinder wegholt, falls sie noch welche zu Hause haben, oder dass man ihren Eltern etwas antut oder ähnliches und tun dann gar nichts mehr. Und dann irgendeiner muss es tun, ja.
Warum sind die Gegner so mächtig? Mit wem haben wir es hier zu tun?
Wir haben es zum einen mit staatlichen Stellen zu tun, die ich möchte es mal ganz kurz erklären. Der Jugendhilfeausschuss besteht aus Politikern und gleichzeitig Trägern, die gleichzeitig zusammenarbeiten. Es werden jährlich im Haushaltsausschuss Gelder vergeben für Kinderheimplätze, in den betreuten Einrichtungen, aber auch für Pflegestellen. Dann gibt es Rahmenverträge mit diesen Trägern und diese Plätze müssen irgendwie belegt werden. Das ist der eine Punkt, ja. Wenn die Gelder nicht ausgeschöpft werden, fragt natürlich der Steuerzahler, wieso habt ihr so viel Geld ausgegeben, so viel veranschlagt und dann sind gar nicht so viele Kinder im Heim gewesen. Da ist auch ein gewisser Druck dahinter, zum einen. Zum anderen ist es so, dass ein Kinderheim nach dem anderen gegründet wird. Der Druck der Gesellschaft durch die Medien, die immer wieder bringen, ja, da ist der kleine Dennis im Kühlschrank gefunden worden, da ist ein anderes Kind in Hamburg zu Tode gekommen, weil Pflegeeltern ein Substitutionsmittel für Drogen stehen lassen hat und das Kind hat es getrunken. Es sollte mal getestet werden, weil die eigenen Eltern waren heroinabhängig und dann sollte es zu Pflegeeltern, die im selben Milieu, möchte ich mal sagen, lebten, aber im Methadon-Programm waren, sollte getestet werden, ob das funktioniert. Also es werden auch ganz viele Tests mit Kindern gemacht. Das ist der eine Punkt der Mächtigen. Wir haben aber auch ganz andere Dinge, die längst bekannt sind, wie zum Beispiel die Studien von Professor Dr. Helmut Kentler, der über 30 Jahre Straßenkinder mit Hilfe von Jugendämtern deutschlandweit, also nicht nur ein Jugendamt, zu vorbestraften Pädokriminellen in hohen Positionen verbracht hat. Das kommt jetzt nicht von mir, das sagt die Hildesheimer Studie, die man sich aus dem Netz bei Google herausziehen kann. Also die kann man einfach öffnen und lesen. Das heißt, Honoratioren bedienen sich an Kindern. Dasselbe ist passiert mit Kindern, die offenkundig von diesem NSU-Trio verkauft wurden. Der Sache ist nicht weiter nachgegangen worden. Auf dem Laptop von Beate Zschäpe waren unglaublich viele Kinderpornos und man hat da nichts gemacht. Es sind auf jeden Fall Menschen, die als Zeugen in Frage kamen, 7 Menschen, es sind zu Tode gekommen. Es ging nicht nur um Rechtsradikalismus oder um Bankräuber. Es ging auch um Kinderhandel in diesem Fall. Und der Politologe, ich glaube, er ist Politologe, Hajo Funke, der ist ja ziemlich bekannt, hat sinngemäß, ich kriege den Satz nicht ganz genau zusammen, sinngemäß gesagt in einem Interview, der hat ja den NSU-Untersuchungsausschuss beraten, Kinder wurden von diesem NSU-Trio graumelierten Herren in hohen Positionen zugeführt. Es ist immer dasselbe. Ja, es geht immer um Personen in hohen Positionen, die dann auch nicht weiter belangt werden. Wenn sie einen normalen, was weiß ich, Arbeiter haben einen Vereinstrainer oder sonst irgendwas, der nicht viel zu sagen hat, der wird an den Pranger gestellt, aber alle in hohen Positionen werden geschont. Das ist leider ein Punkt und das weiß man aus den Epstein-Files, das weiß man von Dutroux. Bei Dutroux sind 27 Kronzeugen zu Tode gekommen. Ich habe jetzt mittlerweile gehört, es soll rausgekommen sein, dass inzwischen 30 sind. Habe ich auch gelesen. Es ist unglaublich, dem geht man nicht nach und es wird dann auch nicht weiter ermittelt. Es wird einfach nicht ermittelt.
Ja, vermutlich, weil eben die Mächtigsten da dahinter stecken. Ja. Es muss ja ein unglaublich großes Netzwerk sein an Tätern, Profiteuren, Menschen, die die Täter schützen und decken, verteidigen. Also das kann man ja nur erahnen, wie groß das ist.
Ja, das geht bis in die höchsten Spitzen, ja. Und die Täter werden geschützt, die Akten des NSU-Ausschusses, Untersuchungsausschusses sind für viele, viele Jahre verschlossen worden, also der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Epstein-Files, da soll die Liste zumindest jetzt veröffentlicht werden von Trump, das hat er versprochen. Mir liegt sie übrigens vor und zwar ungeschwärzt, ich habe die also tatsächlich. Und von einer Investigativjournalistin, die so nett war, mir das zugespielt hat. Aber es ist auch klar, dass damals Hillary Clinton in Haiti hat Kinder entführen lassen, von einer Dame, die dann erst auch mal im Gefängnis war, nach einer Naturkatastrophe. Und sie hat, also diese E-Mails gibt es ja, ich habe die auch, wenn die mal gewünscht werden. Sie hat E-Mails geführt mit dieser Entführerin und hat mit ihr verhandelt über die Transportkosten der Kinder, die sie gerne in ihren Kinderheimen, sie hat ja eine Stiftung mit Kinderheimen, Hillary Clinton, und die sie dorthin gebracht haben wollte. Und das hat Julian Assange öffentlich gemacht, so dass man davon ausgehen kann, dass eben nicht nur die Veröffentlichung der Kriegsverbrechen durch die Amerikaner eine Rolle gespielt haben, sondern auch die Veröffentlichung von Pizzagate, wenn man so will, das, was auch dazu gehörte.
Viele würden das jetzt als aussichtslose Situation beschreiben, dass da halt eben wirklich die Mächtigsten drinnen hängen und die Zeugen vielfach sterben, so wie Sie es ja jetzt selber geschildert haben. Warum haben Sie trotzdem da Hoffnung?
Ich habe gar keine Hoffnung, aber ich kann auch nicht aufhören. Ja. Das heißt, also ich sag mal, wer es nicht versucht, wer nicht versucht zu kämpfen, der hat schon verloren, ja. Und es geht ja hier um Kinder. Es geht hier um hilflose Personen. Und wenn sich niemand drum kümmert, es ist schon schlimm genug, muss ich mal so sagen, dass Kinder nicht nur in unserem, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern einfach keine Lobby haben. Und das finde ich wirklich grauenhaft. Ich habe selbst 3 erwachsene Kinder und 7 Enkelkinder. Und natürlich fühle ich mich berufen, da etwas zu tun. Ja.
Ja, Stichwort Hoffnung. Viele haben jetzt Hoffnung durch die Enthüllungen von Elon Musk, die er da über Großbritannien gemacht hat. Viele glauben, dass dadurch jetzt einiges aufbricht und wirklich vielleicht weltweit da einiges ans Licht kommt. Wie beurteilen Sie das?
Es ist ganz schwierig, das zu beurteilen. Also es ist, was mich erstmal geärgert hat, das möchte ich mal sagen. Jetzt haben wir hier einen superreichen Mann, der die Veröffentlichung macht. Die haben vorher schon andere gemacht. Ja, also zum Beispiel Sabine Collier-McNeil hat schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass Kinder zum Beispiel in Hampstead einem unglaublich furchtbaren sexuellen Missbrauch, also richtig Ritualmissbrauch und satanischen Missbrauch unterlagen. Sie hat Namen genannt, hat es veröffentlicht und saß dafür 4 Jahre im Gefängnis. Sie ist dann nach Deutschland abgeschoben worden. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit ihr gesprochen. Jetzt kommt ein superreicher Milliardär, der sagt das. Und alle haben Hoffnung und niemand sagt was dagegen. Das ist genau das, was ich meine. Hat jemand diesen Status, um das öffentlich zu machen? Dem wird geglaubt, da hört man hin. Man wagt sich noch nicht mal wirklich dagegen, was zu sagen, weil die Sache ist ja wahr. Es ist so, wie er sagt, ja. Und wenn ein normaler Mensch das aufdeckt, der landet im Gefängnis. So ist das einfach. Das kann ich sagen, weil das nicht der Einzelfall ist, auch in Deutschland. Die Kinderärztin Frau Dr. Dorothea Thuhl hat Kinder aus einem geschlossenen Kinderheim behandelt. Die Kinder haben von sexuellem Missbrauch durch Richter und Staatsanwälte erzählt. Sie hat eine Anzeige bei der Polizei gemacht, hat diese Anzeige selbst aufgezeichnet, weil sie Angst hatte, dass es nicht bearbeitet wird. Diese Aufzeichnung ist irgendwie, was weiß ich, wohin gekommen ist, dann ist ihre Aufzeichnung irgendwie im Netz gewesen. Sie wusste gar nicht, wie es passiert ist, wie das geschehen konnte. Sie hat überhaupt keine Ahnung von Telegram-Kanälen. Es gab 2 Leute, die ihren Telegram-Kanal überhaupt für sie geschaltet haben, weil sie es nicht kann. Sie ist in der Generation, wo ich auch bin. Ich konnte es auch nicht allein, muss ich ehrlich sagen, ja. Und die Frau ist vor ihrer eigenen Haustür zusammengeschlagen worden zunächst, dann hat sie nicht aufgehört, sie hat weiter darüber berichtet, allerdings ohne Namen zu nennen. Ich habe mir die Videos auch angeguckt, da habe ich keine Namen gehört. Und dann war sie 1,5 Jahre in Untersuchungshaft, ist jetzt vor vielleicht 3-4 Monaten freigekommen. Die Gerichtsverhandlung ist vor 2 Wochen oder so zu Ende gewesen. Es gibt ein Urteil, dass sie 2,5 Jahre Gefängnisstrafe bekommen soll. 1,5 Jahre hat sie abgesessen. Und das Fatale an der Geschichte ist, der Telegram-Besitzer, ich weiß nicht, Pavel Durov, hat angeboten, mit der Justiz und mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Und wenn Anfragen kommen, wer den Kanal betreibt oder wer ihn installiert hat, das auch kundzutun. Er wurde aber nicht befragt, sondern es wurde eine Sachverständige hinzugezogen, die gesagt hat, nee, das war auf jeden Fall ganz bestimmt alles kein KI und so. Und das hat ganz bestimmt die Frau Thuhl gemacht und so weiter. Jetzt wissen wir, durch die Fernuni Hagen, die schon 2016 eine Studie gemacht hat, zu Gerichtsgutachtern und festgestellt hat, nach wohlwollender Prüfung, das schreiben sie selbst in ihrer Studie, dass mindestens 50% der Gutachten nicht zu gebrauchen sind. Frau Professor Dr. Ursula Kresser hat auch fast zur selben Zeit von der LMU München eine ähnliche Studie gemacht, hat also bei Gutachtern angefragt, ob ihnen die Tendenz, wie das Gutachten aussehen soll, vom Richter vorgegeben wurde und auch circa 50% haben gesagt, ja, genau so sei das. Ja, das heißt, bevor man, also anstatt eine klare, nachweisbare Untersuchung vornehmen zu lassen, dass man eben Pavel Duro dort befragt, wird eine Sachverständige geholt, die halt so ganz leicht beeinflussbar ist, weil die wollen ja Geld verdienen. Und also ich kann das natürlich nicht unterstellen, das ist klar. Aber es ist für mich sehr zwielichtig, ja, so vorzugehen.
Also sie hat da einige Netzwerke aufgedeckt, wo halt auch Richter ja, und so weiter
genau,
drinnen hängen.
Genau, Freimaurer und Kirchenangehörige und so weiter. Ja? Also sie hat eine ganze Menge aufgedeckt, hat darüber auch gesprochen. Sie hat wieder darüber gesprochen, deswegen will man sie natürlich wieder abräumen. Genau das ist der Punkt.
Wir wollen aber jetzt nochmal zurückspringen zu Großbritannien. Da waren wir nämlich grundsätzlich, beziehungsweise hier auch diese Verbindung herstellen. Sie haben jetzt einiges über Deutschland gesagt. Man glaubt eben durch das, was in Großbritannien da so aufpoppt an pädokriminellen Netzwerken und so weiter, dass dort ein gewisser Hotspot ist. Aber so wie Sie das jetzt darstellen, ist es ja in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich nicht viel anders.
Es ist in Österreich, in der Schweiz, es ist in Holland, egal wo. Es ist überall. Ja, diese Netzwerke gibt es überall. In Frankreich war zum Beispiel Brunel, der zusammen mit Epstein, Brunel hat diese, ich weiß diese Marke jetzt nicht mehr, wie sie hieß, ach doch, Victoria's Secret, ja, beworben, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, und sie haben dann junge Mädchen, also minderjährige Mädchen, kommen lassen, die sich dann bewerben sollten, und die haben sie dann erstmal fotografiert, die Mädchen haben sich gefreut, sie sind jetzt Models, und dann wurden sie eben an reiche Männer abgegeben, so möchte ich es mal sagen. Also es gibt's einfach überall auf der ganzen Welt. Ja, hauptsächlich, muss ich leider sagen, im Westen. Ich weiß auch, dass in der Türkei Babybordelle gibt. Ja, ich weiß, dass es das auch dort gibt. Dort gibt es einfach keinen Respekt vor Kindern. Und leider ist es in vielen arabischen Ländern ja auch so, dass Mädchen schon im Alter von 9 Jahren verheiratet werden dürfen. Ja, ja. Das wird einfach als normal angesehen. Das ist einfach grauenhaft.
Das ist vielleicht der Grund, warum es auch so scheint, dass im Westen da mehr vor sich geht, oder muss es im Westen mehr verdeckt werden, weil es eben gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist?
Ja, so sehe ich es. Ja, genau so sehe ich es. Weil, also, dass es überhaupt so viel Verantwortungslosigkeit gibt, ist für mich macht mich fassungslos, ja? Weil Kinder sollen geschützt werden. Kinder haben, ich sag mal, bis zum 18. Lebensjahr Minimum, ich würde eher sagen bis zum 21. Lebensjahr, haben die überhaupt keine vollendete Gehirnreifung, ja, und die Hormonentwicklung und so weiter. Das ist alles überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und da so massiv in das Leben eines Kindes einzugreifen, ist für mich ein Verbrechen, ja. Das passiert ja sogar durch Jugendämter, ja. Es gibt ja die sogenannte Erlebnispädagogik, und man sagt dann, ja, manche Kinder, die sind so schwierig, die bringen wir jetzt nach Spanien, nach Griechenland, auch schon nach Sibirien. Im Landkreis Gießen wurde ein Junge nach Sibirien gebracht, weil er so schwierig war. Oft hört man Jahre nichts von ihnen, manche kommen zurück und manche eben nicht, ja. Die Kinder und Jugendliche werden oft, ich habe Interviews gemacht, ich kann das wirklich nachweisen, ich habe mit Kindern gesprochen, auf Plantagen verkauft, als billige Arbeitskräfte. Sie werden zu allen möglichen Arbeiten, in der Gastronomie, zu unterschiedlichen Arbeitszeiten, also in Schichtarbeit. Und sie werden ganz oft von eigenen Betreuern, aber auch untereinander missbraucht. Das ist wirklich grauenhaft, was da läuft. Aber wir wissen auch von den SOS-Kinderdörfern weltweit, da gibt's ja auch die Studie. Ich habe diese Studie der Untersuchungskommission, die kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. 160 Kinder, mindestens 160 Kinder sind in SOS-Kinderdörfern sexuell missbraucht worden durch superreiche Spender, die also dafür eine Spende gegeben haben. Das ist immer dasselbe, ja. Manche dieser Kinder, dieser Mädchen, sind schwanger geworden mit 12 oder 13 Jahren. Da hat man dann einfach eine Abtreibung vorgenommen. Und weder die Eltern wussten, es gab überhaupt keine Einwilligung dazu. Es wurde einfach gemacht. Also es passieren grausame Dinge, gerade auch in Kinderheimen, ja.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-Eins. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Aber wie kann man sich das vorstellen mit dem Verschwinden der Kinder? Auch wenn man jetzt an einen selbst denkt, an seine eigenen Kinder, werden die da von der Straße gelockt oder entführt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was passiert?
Naja gut, also zum einen ist es so, wenn Kinder in die Pubertät, ich gehe jetzt mal von den Kindern aus, ab dem 12. Lebensjahr, ja, erstmal. Und da muss man unterscheiden. Da haben wir viele Kinder, die sich ablösen wollen vom Elternhaus und trotzig werden, wie das dann so ist in der Pubertät oder Vorpubertät, ja, die werden dann pampig und hören, also die Jugendamtsmitarbeiter gehen ganz oft in die Schulen, auch Pro Familia, die machen ja diesen Sexualkundeunterricht und so, wenn ihr mal Ärger mit euren Eltern habt, kommt zu uns. Und dann, wenn die dann mal was nicht dürfen, sind die sauer und denken, jetzt gebe ich's mal meiner Mutter oder meinem Vater, ja, melden sich beim Jugendamt, schwupp sind sie irgendwo untergebracht, auf eigenen Wunsch heißt es dann, ja, und sie können diese Folgen überhaupt nicht absehen, ja? Die können die Konsequenzen überhaupt nicht überblicken. Das ist der eine Punkt. Und dann braucht nur ein anonymer Anruf von irgendeinem Nachbar oder irgendwas zu kommen. Und die sagen, ja, da schreit ständig ein Kind, da müsst ihr mal nachgucken. Und dann werden einfach die Kinder rausgeholt. Ich bearbeite gerade im Moment so einen Fall. Ich sag nur mal, da sind 8 Kinder aus der Familie rausgeholt worden, ja? Und ich kann überhaupt keinen echten Grund. Also es gibt immer irgendeine Kleinigkeit, die zu bemängeln ist. Aber wenn man wegen jeder Kleinigkeit ein Kind rausholen wollte, dann können wir gleich nur noch gesellschaftlich die Kinder erziehen und dann brauchen wir keine Eltern mehr.
Gut, dann reden wir jetzt über den Kindesentzug weiter. Sie betreuen, wie Sie jetzt schon erwähnt haben, viele Fälle, haben schon mehr als 1000 als Gerichtsgutachterin betreut. Ja. Und festgestellt, dass nur eine einstellige Prozentzahl wirklich gerechtfertigt war von diesen Fällen, wo die Kinder weggenommen wurden. Sie gehen da sogar noch einen Schritt weiter und sagen, das hat sogar System. Es geht um Macht und Geld und vielfach um pädokriminelle Netzwerke. Können Sie das näher erklären?
Also es ist unglaublich schwierig, sich gegen Jugendämter zu wehren. Die Jugendämter behaupten einfach eine Kindeswohlgefährdung. Das Kind sei vernachlässigt, die Eltern seien überfordert. Und jetzt erklären Sie mal, was Überforderung ist. Ja, eine Überforderung kann ich haben, wenn zum Beispiel ein Elternteil von mir verstorben ist, wenn ein Kind schwer krank ist, wenn ich gerade eine Trennung von meinem Mann oder Partner habe. Ich habe meine Arbeitsstelle verloren, da bin ich gerade mal eine Zeit lang überfordert. Das passiert, ja. Oder eine eigene Krankheit, ja. Und dann aber die Kinder rauszuholen, weil eine vorübergehende Überforderung ist. Und am schlimmsten ist es tatsächlich so, dass die meisten Eltern, denen die Kinder weggenommen wurden, mir erzählen, sie haben sich Hilfe beim Jugendamt geholt. Ja, sie haben gesagt, sie bräuchten mal eine Unterstützung. Sie packen es im Moment nicht, weil das und das Problem ist.
Vorher jetzt. Vorher. Also sie hatten Probleme und haben es dann sich gedacht, sie holen sich Hilfe und dann ist der Horror losgegangen.
Genau so war es, ganz oft. Ja. Und dann gibt es sozialpädagogische Familienhilfen in der Regel erst, die in die Familie kommen und wenn die, ja, und die, was die im Großen und Ganzen machen, nicht immer, aber die meisten, sie schreiben auf, was die Eltern richtig und was sie falsch machen, hauptsächlich, was sie falsch machen. Das ist, wenn man diese Berichte sich mal durchliest, dann im Anschluss, ich habe viele gelesen, die sehen so ähnlich aus wie die Berichte von der Stasi, ja, also von diesen IMs. Also das hat mich sehr schockiert, ja. Es geht hier praktisch um eine Ausspitzelung der Familien. Was anderes ist es nicht. Die totale Kontrolle eigentlich im Grunde, ja. Aber auch während der Corona-Zeit, wenn Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder so viele Stunden die Masken tragen müssen oder dass sie von nicht professionellem Personal diese Stäbchen in die Nase gesteckt bekommen und gar nicht richtig aufgeklärt waren über diese Stäbchen, dann war das schon ein Problem. Dann haben die Schulen gesagt, ja, das Kind kommt nicht mehr in die Schule. Haben sie behauptet, weil sie haben es nicht reingelassen ohne Maske. So rum war das, ja. Und ohne den Test. Und dann haben sie gesagt, das Kind kommt nicht in die Schule. Und deswegen muss das Jugendamt jetzt eingreifen. Also so perfide ist es einfach. Es wird einfach immer alles umgedreht. Und das Problem ist, wir haben mit dem Paragraphen 8a SGB 8, das ist dieser Schutzauftrag der Jugendämter, haben wir etwas, was eigentlich immer als unseriös galt, und zwar eine Umkehr der Beweislast. Das heißt, nicht das Jugendamt muss beweisen, dass bei den Kindern eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, sondern die Eltern müssen beweisen, dass diese Kindeswohlgefährdung nicht vorliegt. Und jetzt versuchen Sie mal, jemanden zu beweisen, dass Sie kein Elefant sind. Ja.
War da in Corona, waren da besonders viele Familien betroffen mit Kindesentzug?
Ja, da waren unglaublich viele Familien betroffen. Bei mir waren ganz, ganz viele. Ich weiß, dass sich in Berlin ein ganzer Eltern, auch anderswo, aber Elternverein gebildet hat mit dem Namen Eltern stehen auf. Die sind Kooperationspartner von Action Resist. Das hatte ich im Februar letzten Jahres gegründet. Und eine lange Geschichte, die ich gar nicht alle erzählen will, was da alles passiert ist. Aber Eltern, die sich stark machen, werden angegriffen. Das muss man so sehen, ja.
Jetzt ist ja über Corona schon viel ans Licht gekommen, beziehungsweise viel festgestellt worden, dass da eben der Mainstream und die Politik falsch lag. Und dennoch haben da viele ihre Kinder nicht mehr zurückbekommen oder schon wieder oder... Wie ist da jetzt die Situation?
Ja, ganz viele haben ihre Kinder nicht zurückbekommen, genau. Und in einem Fall, ich will jetzt keine Einzelfälle erzählen, aber nur mal als Beispiel, habe ich im hohen Norden eine Frau, der hat man 3 Kinder weggenommen und weil die Kinder vereinsamen würden, sie würde sie nicht mehr in die Schule schicken, sie hätten keine Sozialkontakte. Während der Corona-Zeit war das. Und jetzt ist das alles vorbei. Jetzt sagt man einfach, ja, sie wäre ja selbst schuld. Sie würde ja die Bundesrepublik nicht anerkennen, sondern sie wäre Reichsbürgerin. Das wird ganz, ganz oft mit Eltern gemacht. Also ich hatte noch so eine Mutter, der hat man 6 Kinder weggenommen, alleinerziehend. Der wurde es genauso unterstellt vom Jugendamt. Da sind zum Glück die Kinder wieder zurückgekommen. Also das war ein harter Kampf. Ja.
Das heißt, es ist jetzt auch eine Waffe des Systems, gegen Systemkritiker vorzugehen, entweder sie zu bedrohen oder ihnen tatsächlich die Kinder wegzunehmen.
Genau, so ist es, ja.
Also das erleben Sie auch öfters.
Ständig.
Jetzt von Corona.
Ja, ja. Ich kenne einen Fall, in dem sogar die Anwälte des Landes Hessen geschrieben haben, ein Vater brauchte sich gar nicht wundern, dass er seine Kinder nicht kriegt, wenn man sich mal seine Gesinnung anguckt. Ja. Ganz offen.
Und es ist ja auch oft so bei Beziehungsstreitigkeiten oder Ehestreitigkeiten, dass wenn da der eine Partner da eine falsche Gesinnung hat, dass der dann sowieso schon verloren hat vor dem Jugendamt oder vor dem Gericht, oder?
Genau so ist es, ja. Ganz genau so ist es. Wer Kritiker ist, hat ein Problem generell. Das sieht man ja an Rainer Füllmich. Man sieht es auch an den Ärzten. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an, wie ich das sage. Ich meine es nicht böse, ja. Aber ich war so dankbar, als plötzlich die Ärzte auf die Barrikaden gingen, also zum Beispiel MWGFD, und gesagt haben, das kann doch nicht sein mit diesen Impfungen, die sind doch gar nicht genügend getestet und das mit den Masken, das ist schädlich für die Kinder und auch für die Erwachsenen natürlich und so. Und dann hatten wir Professor Bagdi, der plötzlich wegen Volksverhetzung angeklagt war, der Ronny Weigel, der Er hätte falsche Maskenatteste ausgestellt und so weiter. Seither hat dieser ganze Wahnsinn, Entschuldigung, dass ich es so nenne, ja, hat plötzlich ein Gesicht bekommen, weil Ärzte doch eine andere Lobby haben als Kinder. Ja. Plötzlich guckt man jetzt doch auch etwas mehr auf die Kinder, weil man merkt, hier stimmt etwas nicht in diesem Land, ja.
Also das ist jetzt eben einerseits das, dass wir sagen, Systemkritiker werden damit bedroht oder wirklich ihnen wirklich die Kinder weggenommen. Und das andere ist, was Sie vorhin angesprochen haben, dass es dahingehend System hat und um Macht und Geld geht, wenn man irgendwie an die Kinder von Familien herankommen will für, bitte das näher erklären, da möchte ich noch einfach mal zurückkommen
drauf. Ja, also zum einen ist es so, dass Eltern für die Unterbringung ihrer Kinder, die sie gar nicht wollen, bezahlen müssen. Sie werden heruntergepfändet bis zur Pfändungsfreigrenze. Also ich habe ganz viele Eltern gehabt, die deswegen ihr Auto verloren haben, so ziemlich alles verloren haben. Und dann werden die Kinder ganz oft hunderte Kilometer weit in andere, also in Einrichtungen verbracht, dass die Eltern oft ihre Kinder noch nicht mal mehr besuchen können, bis sie dann ihre Arbeitsstelle verlieren und irgendwie zusehen, sich an mildtätige Organisationen wenden, damit sie die Kosten bezahlt bekommen, um ihre Kinder überhaupt besuchen zu können. Das ist der eine Punkt. Also die Eltern werden völlig ruiniert. Und wenn sie dann immer noch aufsässig sind, dann werden sie einfach psychiatrisiert. Sie glauben nicht, in wie vielen Gutachten, ich nehme ja Ich prüfe Gutachten oft. Ich schreibe auch einige eigene Gutachten auf Wunsch von Eltern und so weiter. Und habe so oft erlebt, dass Gutachter, die überhaupt nicht die Ausbildung dafür haben, psychiatrische Diagnosen ausgestellt haben, Diagnosen, die teilweise ganz, ganz selten überhaupt vorkommen, wie zum Beispiel Münchhausen bei Proxy oder wahnhafte Störung oder Schizophrenie, also die tollsten Sachen, ja, die plötzlich da auftauchen, ohne überhaupt die hinreichenden Testverfahren gemacht zu haben, also multimodal untersucht zu haben oder die Qualifikation überhaupt dafür zu haben. Und dann sind die Kinder weg. Und dann komme ich oft ins Spiel und das ist inzwischen so viel, dass ich es nicht mehr allein packen kann. Das ist einfach, es hat Überhand genommen, ja.
Der Kindesentzug oder
die Kindesentnahmen und die falschen Gutachten. Das ist ein Markt. Ich habe es ja schon mal gezeigt in anderen Interviews. Es gibt mir liegen Rechnungen vor von Gutachtern, die gehen von 6.000 bis 35.000 Euro für ein Gutachten. Also da, und das müssen meist die Eltern bezahlen, es sei denn, sie erhalten Transferleistungen, dann bezahlt es der Steuerzahler. Der Steuerzahler weiß gar nicht, was er alles bezahlen muss. Für Verfahrensbeistände, für die Unterbringung von Kindern. Eine Unterbringung von Kindern im Monat kostet zwischen 4.000 und 12.000 Euro. Also es ist unglaublich viel Geld, was hier umgesetzt wird. Ja, das ist eine Streitbewirtschaftung, das ist ein eigener Markt.
Aber so wie Sie das jetzt schildern, kann es ja wirklich jeden treffen, dass ihm die Kinder entzogen werden oder dass plötzlich das Jugendamt klingelt.
Natürlich, ja.
Oder gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten von den Fällen, dass man sagt, das sind halt ärmere Leute oder?
Nein, also ist wirklich alles. Von Akademikern bis zu normalen Arbeitern, wo sie komischerweise bislang, zumindest in meinem Umfeld, wo ich hingucke, nie hingelangt haben. Das sind so Gruppen wie Hells Angels oder also wirklich Kriminelle. Ja, da gehen sie nicht hin. Wir haben zum Beispiel eine Siedlung bei uns im Ort hier, wo es wirklich heiß hergeht, wo sehr viele Kriminelle, sehr viele Schlägereien sind, wo Kinder teilweise wirklich furchtbar aussehen. Ich hatte dort mal ein Bildungsinstitut. Da geht niemand ran. Da hat man Angst, ja. Also die wirklich geschundenen Kinder, denen wird gar nicht geholfen. Also noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass seit 3-4 Jahren etwa es so ist, wenn Mütter den Verdacht haben, dass ihr Kind sexuell missbraucht wird vom Partner, sei es der eigene Vater, der Stiefvater oder irgendetwas, dann und zum Kinderschutzbund gehen und dort eine Untersuchung bitten, kann man davon ausgehen, dass es nicht lange dauert, bis sie ihr Kind weggenommen bekommen haben und zum mutmaßlichen Täter gebracht werden. Der Punkt ist, ein sexueller Missbrauch ist, wenn keine eindeutigen Verletzungen da sind und kein Genmaterial gefunden wird, im Grunde nicht nachweisbar. Und es reicht also aus, wenn es nicht nachweisbar ist, ja, dass das als Grund gilt, dass die Mutter das erfunden hat, das Kind manipuliert hat und deshalb das Kind weggenommen bekommt. Das ist so grauenhaft, was ich hier erlebe. Das ist wirklich schlimm.
Aber wie kann man sich das erklären? Warum wird es dann zum Vater gegeben? Ich meine, selbst wenn der Verdacht im Raum steht oder sagen wir so, was ist das Verbrechen daran, dass die Mutter das jetzt vielleicht erfunden hat, wenn es gar nicht so ist, dass es dann das Risiko auf sich genommen wird, dass es zum vielleicht wirklichen Verbrecher kommt? Das kann man sich schwer erklären.
Ja, das ist schwer erklärbar, aber vor dem Hintergrund, dass wir inzwischen wissen, dass in Kindergärten Kuschelecken geschaffen werden, dass Kinder sich gegenseitig sexuell anfassen sollen, dass die WHO schreibt, Kinder sollen schon von klein auf lernen, was ein Orgasmus ist, wie man sich wohlfühlt, wenn man sich anfasst. Wir wissen, dass ganz viele männliche Betreuer, aber auch teilweise weibliche Betreuer in Kindergärten sich an den Kindern vergangen haben. Wir wissen von den Herren von Original Play, die in die Kindergärten gekommen sind und angeblich das Originalspielen, wie Kinder Originalspielen pädagogisch beibringen wollten, dass es da zu sexuellem Missbrauch gekommen ist, dass die Eltern nicht mal wussten, dass fremde Männer in den Kindergarten kommen und sich da an ihren Kindern vergehen. Wir wissen, dass Kinder neuerdings, ohne dass die Eltern das wissen, zum Beispiel von Pro Familia in einer Art und Weise Sexualkundeunterricht bekommen, mit über Analverkehr, über Oralverkehr, über alle möglichen perversesten Dinge, will ich gar nicht alle nennen, aufgeklärt werden. Und wir hatten auch den Fall einmal, dass eine Familie zu mir kam, weil einer dieser Sexualtherapeuten von Pro Familia nochmal zurückgekommen ist, ein paar Tage später zu dieser Schule und allein mit einem der Jungs sprechen wollte, weil da hätte er einen Verdacht. Die Lehrer haben ihn tatsächlich allein mit dem Jungen in einem Raum gelassen. Dieser Sexualpädagoge hatte oder Sexualtherapeut hat das Kind so dermaßen bedrängt, dass es weggelaufen ist. Die Eltern sind dann mit den Kindern zu mir gekommen. Und ich sollte ein Gutachten machen, ja. Also das ist wirklich unglaublich, was momentan in den Schulen läuft. Das heißt, in Kindergärten und in Schulen sind Kinder nicht sicher. Die Kinder sind nicht sicher in Kinderheimen, ja, gar nicht sicher. Wir wissen von der kleinen Lena, die im Kinderheim Wunsbüttel ihr Leben verloren hat und dort sexuell missbraucht wurde. Wir wissen es von SOS-Kindern, also wir wissen es von so vielen und trotzdem werden weiter Kinder rausgenommen. Wir wissen, dass mindestens 50% aller Gutachten nichts taugen. Die Richter nehmen die Gutachten wieder besseres Wissen, dass sie nichts taugen. Lassen sie sich immer wieder Gutachten zur eigenen Absicherung erstellen und damit wird Kindern unglaublichen Schaden angerichtet. Und es ist ein Wirtschaftsmarkt.
Ja, also wie Sie das jetzt beschreiben, klingt das so, weil angefangen hat das jetzt mit eben Müttern, die gegen Väter vorgehen, die eventuell im Verdacht stehen, die Kinder zu missbrauchen. Dann haben Sie jetzt von Schulen gesprochen. Aber immer oder in sehr vielen Fällen werden die Täter verteidigt. Das klingt ja so, als würden die entweder alle zusammenhalten oder würden die alle in Netzwerken zusammenhängen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder deckt man sich, weil man sich sozusagen unter Freunden versteht oder weil man dasselbe Problem hat, psychisch würde ich das jetzt mal nennen, oder wie auch immer, oder dieselben Neigungen, ja. Wie gibt's das, dass das so, es wirkt ja wie eine Epidemie, ja, oder eine Pandemie eigentlich, ja, was da über die ganze Welt sich zieht, ja, wenn man sich das anhört, wirkt das ja so, als wären wirklich Massen da, hätten solche Neigungen, ja.
Na gut, also, an Stammtischen und in Sportvereinen und so weiter prallt ja der eine nach dem anderen, der eine mit dem anderen, was er für eine Junge da abgekriegt hat und wie cool er ist, wie toll er ist. Ja, das stärkt ja deren Selbstwertgefühl. Ich rede jetzt natürlich nicht von Kleinkindern, ich rede jetzt von Mädchen ab dem 13. Lebensjahr. Ja. Und dann gibt es ja die bekennenden Päderasten und zwar nennen die sich zum Beispiel Boy-Wiki, da kann man gucken, unter Boy-Wiki und dann gibt es die Krumme 13. Das sind große Vereinigungen von Pädokriminellen, auch Vorbestraften oft, ja, die zugeben, dass sie eben pädokriminell sind. Das würden sie nie so nennen, ja, sondern sie sagen, sie sind Boy-Lover, ja, zum Beispiel in dem Fall. Die Homepage gibt es. Dieter Gieseking ist ein bekannter Name, ein vorbestrafter Pädokrimineller, der mir jetzt auch mehrfach geschrieben hat. Ich habe es noch nicht geschafft, zurückzuschreiben zu den Dingen, die er dort proklamiert. Diese Männer glauben tatsächlich, sie tun nur Gutes für die Kinder, weil sie kaufen ihnen doch tolle Geschenke, ja, und sie helfen ihnen, sie fördern sie bei ihrer Entwicklung in der Schule. Sie gleiten sie ganz toll ein, weil sie lieben sie ja wie Eltern ihre Kinder lieben. Nur das gesunde Eltern normalerweise mit ihren Kindern nicht ins Bett steigen, ja. Aber so sehen die sich, dass das doch Liebe ist. Das ist doch ganz normale Liebe. Und sie wollen, dass das legalisiert wird, ja. So ist das. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein Gesetz, dass selbst Kinder ab dem 14. Lebensjahr nur beschränkt geschäftsfähig sind, ja. Und sie sollen aber gleichzeitig soll der Sex mit 14-Jährigen ja nicht mehr strafbar sein. Und da stimmt irgendwas in unserem System nicht. Das führt dann, mir haben auch, sieht man, ich habe auch einige Artikel darüber, Polizisten berichtet, wenn sexueller Missbrauch in bestimmten Ringen, in bestimmten Kreisen war, dass sie in ihren Ermittlungen behindert wurden. Findet sich auch in der Presse, ja. Auch im Fall Edati damals, der den NSU-Untersuchungsausschuss geleitet hat, der hat da ja irgendwie Posingbilder auf seinem Laptop. Zur gleichen Zeit wurde der leitende BKA-Ermittler im Bereich Kinderpornografie praktisch entlarvt, selbst kinderpornografische Bilder sich angeguckt zu haben. Der wurde, wie die Zeitung geschrieben hat, sanft entsorgt. Sollte nicht rauskommen. Das ist es, ja. Also bei denen, die in hohen Positionen sind, die werden geschützt, da soll es nicht rauskommen. Und andere werden an den Pranger gestellt, damit die Bevölkerung sieht, es wird ja was getan. Ja.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, aber eben nur im kleinen, ganz kleinen Ausmaß. Ja. Also es hat ja keiner oder die wenigsten eine Ahnung, wie groß das Ausmaß ist. Ich muss auch sagen, ich habe im Vorfeld auch mit einigen Leuten dazu gesprochen und habe halt das mal angedeutet, auch das mit dem Kindesentzug, wie extrem das ist und auch wie gefährlich das für eben auch Systemkritiker sein kann und eben auch diese Vielzahl an Pädokriminellen, die unter uns weilen. Ja. Wenn ich das jetzt anderen Leuten sage, dann bekomme ich dafür oft, ja, sie glauben mir nicht. Ja. Also sie denken, sie sagen dann zu mir, ja, aber warum hört man dann so wenig darüber? Da müssten ja dann tausende, Millionen Eltern auf die Barrikaden gehen, gerade in den sozialen Medien. Das müsste ja dann so extrem schon sein, die Beweislast, dass das hochkommt und aufpoppt. Warum ist das nicht so?
Also in den sozialen Medien ist es schon präsent, aber nicht in den sogenannten Leitmedien, ja. Und in den sozialen Medien ist es schon sehr präsent. Also es gibt diese ganzen Elternvereine, wie zum Beispiel Eltern stehen auf. Es gibt Väteraufbruch für Kinder. Es gibt die Mütterlobby. Wie heißen sie alle? Ich kriege die jetzt nicht alle unter einen Hut. Viele, viele Elternvereine gibt es. Nur die bekommen einfach kein Gehör, ja. Und es ist auch so, dass es nicht ungefährlich ist. Ich stehe zum Beispiel jedes Jahr vor dem Strafgericht, jedes Jahr seit 15 Jahren.
Wegen dem, was Sie auf
der Wegen dem, was ich mache. Ich habe die tollsten Angriffe. Ich habe am Freitag gerade wieder eine Gerichtsverhandlung, nur so nebenbei. Ja. Ich hatte letzte Woche Freitag schon eine. Wir sind nicht fertig geworden, deswegen geht's jetzt weiter. Ja. Das ist jedes Jahr. Ja. Die Staatsanwaltschaft tut, was sie kann, um mich mundtot zu machen, weil ich, das ist der Hauptpunkt in diesem einen Fall gewesen von Beginn an, weil ich nachweisen konnte, dass einer Mutter die Unterschrift im Jugendamt Landkreis Gießen gefälscht wurde und sie deswegen ihre Kinder weggenommen bekommen hat. 3 Monate altes Baby und 3 Jahre altes Kind. Sie hat die bis heute nicht zurück. Und die Familie, in der sie sind, Italiener, so wird mir gesagt, ich bin in dem Ort groß geworden, wo die Kinder untergebracht wurden, wurde von Schulkollegen mir gesagt, die seien bei der Mafia und stellen bei Facebook Fotos, wie sie das Wange an Wange mit dem Kind und dann so Herzchen irgendwie mit auf die Fotos machen. Also schon heftig. Und der kleine Junge, als er in die Schule gekommen ist mit 6 Jahren, der war so verhaltensauffällig inzwischen, dass er sich unter dem Schultisch versteckt hat, ängstlich, hatte totale Panikattacken und hat vulgärste Kraftausdrücke gebracht, die nicht altersentsprechend waren. Ich will die nicht nennen, ja. Also wirklich ganz schlimme und dabei gleichzeitig Panik gehabt und da ist mir klar, was da läuft. Da ist für mich klar, hier läuft meiner Meinung nach zumindest, ja, Pädokriminalität. Diese Kinder sind meines Erachtens verkauft worden.
Also die Pflegeeltern sind bei der Mafia, oder?
Das wird mir so gesagt. Ich kann es nicht belegen, aber ich weiß, dass die jedes Jahr, das kann ich belegen, weil ich die Akten gesehen habe, dass die jedes Jahr nach, wie heißt der Ort in Italien, wo die 'Ndrangheta ist? Ich komme jetzt nicht drauf, tut mir leid, ja. Auf jeden Fall ist dort die 'Ndrangheta, ist ein ganz bekannter Kalabrien, ja. Dort fahren die jedes Jahr mehrfach in Urlaub, ja. Und die Kinder sind, ja, zumindest der Junge ist, ich habe von dem Mädchen nie wieder was gehört. Ich weiß von dem Jungen, dass der völlig verhaltensauffällig ist und gar nicht richtig beschulbar war und dass er im Alter von 7 Jahren schon Psychopharmaka bekommen hat, damit er überhaupt einigermaßen zu handeln war.
Sie haben jetzt eben davon gesprochen, ja, 3 Monate altes Baby der Mutter weggenommen, das ist kein Einzelfall. Nein. Es ist bei Ihnen, es ist in Deutschland kein Einzelfall, Sie bekommen es mit. Und auch in Österreich gibt es einen Juristen, der Herr Magister Josef Meitz, der da viele Fälle betreut, ähnlich wie Sie, und der eben auch auf seiner Website schreibt, dass gerade Babys sehr begehrt sind, ja, dass da auch eben Geld dafür gezahlt wird und dass das nicht selten vorkommt, dass die Babys wirklich als Neugeborene der Mutter von der Brust gerissen werden. Also Sie können das auch so schildern. Was passiert dann mit den Babys? Warum sind Babys so begehrt? Das klingt ja wirklich abartig.
Gut, Babys sind natürlich deshalb besonders, also es kommt natürlich darauf an, wo die Kinder hinkommen. Erstmal, ja. Also wenn die Babys zu kinderlosen Eltern kommen, dann wünscht sich vielleicht eine Frau unbedingt ein Kind. Das kann schon sein. Aber es kann natürlich nicht sein, dass das Kind deshalb von der Mutter weggerissen wird, ja.
Die bezahlt halt eine große Summe und da wird es halt dann oft...
Auf jeden Fall bei Adoptionen ist das so der Fall, ja. Und ich kenne ganz viele Fälle, wo die Babys direkt aus dem Kreissaal an Pflegeeltern gegeben wurden. Also direkt aus dem Kreissaal. Und das ist grauenvoll. Diese Mütter, die sind völlig fertig. Die können nicht mehr. Die haben sich auf ihr Baby gefreut. Und viele gehen in Krankenhäuser weit weg oder sie entbinden inzwischen bei Hebammen, weil sie Angst haben, dass man ihre Kinder, weil das Jugendamt schon mal da war während der Schwangerschaft, und versuchen dann woanders zu entbinden. Ja, also was die Eltern inzwischen anstellen, oder sie hauen ab nach Frankreich, nach Polen, weil Polen gibt Eltern in Deutschland Asyl inzwischen. Polen gibt Eltern Asyl, die das Sorgerecht noch haben oder gerade sowieso vor der Geburt. Und wenn die dort das Baby bekommen, dann sind die relativ geschützt, wenn sie dort bleiben. Ja, habe ich also einige Fälle. Die geben auch die Kinder dann nicht, also wenn beide Erziehungsberechtigten mit in Polen sind und nicht nur einer, dann dürfen die dort bleiben. Wenn allerdings eine Mutter oder ein Vater das Kind mit nach Polen nimmt und der andere bleibt in Deutschland und sucht sein Kind, dann haben sie natürlich keine Chance, ist klar. Weil beide Eltern natürlich ein Recht auf ihre Kinder haben und das Kind hat natürlich auf, erst recht das Recht auf beide Eltern. Ja.
Es ist ja allgemein so, dass, oder nehmen Sie das so wahr, dass die Nachfrage nach Babys so enorm steigt? Also ich habe es einerseits, bekommt man ja, das ist schon seit vielen Jahren auch aufgedeckt worden, diese Babyfabriken in Nigeria, wo ja wirklich Frauen zum Gebären festgehalten werden und dann die Babys zu uns oder in den Westen verschifft werden und dort verkauft werden, ist das eine. Und das andere ist eben die Geschichte, dass halt auch eine steigende Anzahl an Babys Müttern weggenommen werden. Woher kommt denn diese große Nachfrage an Babys? Ist das ansteigend oder nimmt man das jetzt nur mehr wahr?
Beides. Also beides ist der Fall. Man nimmt es mehr wahr, endlich. Aber es ist auch ansteigend. Und wir brauchen auch gar nicht so weit gehen bis Nigeria. Dasselbe haben wir in der Ukraine. Die ganzen Leibmütter, die ihre Babys dort lassen. Und teilweise wissen die Leute, die Leihmutter bezahlt haben, noch nicht mal mehr, ob es das Kind von der Leihmutter war oder ein anderes, weil sie verwechseln inzwischen. Dasselbe ist rausgekommen in Griechenland. Ich bin ganz oft mit meinem Mann in Griechenland. Wir haben es gerade mitbekommen, dass einige Mütter dort festgehalten wurden in großen Wohnblock, die dort entbunden haben und bis zur Entbindung dort bleiben mussten, wurden auch sehr gut ernährt, alles Mögliche, und haben auch Geld bekommen, und dann mussten sie die Kinder da lassen und gehen. Und das geschieht auch teilweise tatsächlich in Polen. Wir haben in der Türkei, ich weiß das zufällig von einem polnischen Investigativjournalisten, der hat super Interviews gemacht. Ich glaube, man findet das im Internet, und das heißt, glaube ich, Im Auge des Teufels. Sehr, sehr gut dargestellt. Er hat also Interviews mit den Kinderhändlern geführt. Und die haben davon gesprochen, dass die Babys zum Beispiel in türkische Babybordelle gebracht werden, wo sich dann die Männer auslassen konnten, gerade ganz aggressive, die ihre Aggressionen loslassen wollten. Teilweise haben sie versucht, den Kindern ein Bein auszureißen oder einen Arm. Schlimmste Geschichten. Und wenn die Kinder es einigermaßen überlebt haben, nach einigen Jahren waren es dann Wegwerfkinder, denen hat man dann die Organe entnommen. Es ist so furchtbar, man weiß es, es ist inzwischen bekannt. Ich arbeite ja öfter, das haben Sie vielleicht gesehen auf unseren Symposien, mit dem ehemaligen Landeskriminalamtspräsidenten Uwe Kranz zusammen, der ganz oft, der hat ja dieses Thema als sein Hauptthema gehabt, also dieser Kinderhandel, das war sein Hauptprojekt. Er war ja LKA-Präsident in Thüringen und ist jetzt in Rente. Aber er hat auch eine Studie gemacht im Auftrag von der Europäischen Union vor ein paar Jahren, hat gesagt, hier sind die Probleme und hier müsste jetzt was passieren. Und er sagt, nichts ist passiert, trotz meiner Studie, die Zahlen sind weiter gestiegen. Also es ist nicht gewollt, dass etwas geschieht. Es ist politisch überhaupt nicht gewollt.
Jetzt ist es so, dass es ist ja auch in Österreich ein großer Fall publik geworden, wo einer Mutter die Zwillinge nach der Geburt weggenommen worden sind und auch ihr dreijähriges Kind. Und die sind dann aufgeteilt worden auf homosexuelle Pärchen. Man hört auch von diesen Regenbogeninitiativen, dass halt einfach ein Kindermangel ist, dass es mehr Familien, Regenbogenfamilien gibt, so wie man sie ja nennt, die Kinder adoptieren wollen, als es Kinder gibt und eben auch besonders Babys begehrt sind, hat eben diese Nachfrage nach Babys auch was damit zu tun, dass 2016, 2017, je nach Land, Österreich, Deutschland, die Adoption von Kindern für Homosexuelle legal gemacht worden ist?
Das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und gerade sogenannte Regenbogenfamilien sind meist sehr mächtig, sind oft in sehr hohen Positionen. Die bekommen das auch schneller durch als irgendwelche, was weiß ich, Homosexuellen, die bei Aldi tätig sind oder so. Ja. Das weiß man, das ist so, das weiß man auch von der Krummen 13. Die sagen das auch ganz offen, die erzählen ihnen das ganz offen. Der Professor Dr. Ulrich Kutschera hat ja mit Dieter Gieseking länger telefoniert. Er hat darüber berichtet auf unserem Symposium. Die sagen, sie lieben eben die Kinder und ja, sie tun denen doch nur Gutes. Also alles in Butter, ja. Und die Grünen fördern das sehr, die SPD fördert das sehr. Olaf Scholz hat nicht umsonst im Jahr 2002 schon gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Das war das Ziel. Das haben sie erreicht. Inzwischen haben sie die Lufthoheit über den Familien, weil Familien, denen die Kinder weggenommen wurden, die sind praktisch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ihnen wird das Geld weggenommen, ihnen wird die Existenz weggenommen. Viele, die sich wehren, die werden psychiatrisiert, landen in Psychiatrien, oft in geschlossene Psychiatrien. Es ist für eine Einzelperson überhaupt nicht möglich, jedem zu helfen. Ich muss vielen absagen. So viele Notanrufe. Als Action Resist letzten Februar gegründet wurde, hatten wir täglich mindestens 500 E-Mails von verzweifelten Eltern. Wir waren nicht mehr in der Lage, das alles zu schaffen. Wir haben mit 6 Personen dran gesessen und wir waren nicht in der Lage, das alles zu schaffen. Weil das ja auch ein unglaublich umfangreiches Feld ist, ja. Da können Sie nicht einfach mal einen kurzen Rat geben. Das geht nicht, ja.
Sie sind jetzt eben von den Regenbogenfamilien gewechselt zu dem allgemeinen Thematik. Na, jetzt wollte ich nur mal fragen, weil Sie das ja gesagt haben, die sind sehr mächtig oder die haben so eine große Lobby oder da hat die führende Politik so ein Interesse daran oder die fördert die.
Ja, genau.
Wie können Sie sich das erklären? Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das kommt ja schon von der WHO. Das ist ja in dem WHO-Programm, dass das gefördert werden soll. Kinder, die ja schon, ich weiß nicht, wie alt, 10 Jahre oder 12 Jahre alt sind, sollen ja die Möglichkeit haben, sich umoperieren lassen zu können, Hormone nehmen zu können und so weiter. Das ist doch alles irre. Das ist meiner Meinung nach, soll Kindern schon die Identität genommen werden. Sie sollen keine Bindungen mehr haben, ja. Das erklärt, es fing ja langsam an. Also, wenn Kinder weggenommen wurden, wurde Eltern erstmal gesagt, die ersten 6 Wochen kriegt ihr keinen Kontakt zu euren Eltern, die müssen erstmal dort ankommen. Da geht's schon los. Dann hat man den Kindern, ich habe mit vielen Kindern gesprochen, den Kindern erzählt, ihr seht doch, eure Eltern wollen euch nicht. Die rufen ja nicht mal an. Dabei wussten die gar nicht, wo ihre Kinder sind. Das heißt, den Kindern wird dann schon eingeredet, ihr interessiert eure Eltern gar nicht. Also er wird die Bindung versucht kaputt zu machen. Und das passiert immer mehr. Man nimmt ihnen die Wurzeln, man nimmt ihnen ein Elternteil, man nimmt ihnen dann beide Elternteile und jetzt nimmt man ihnen auch noch ihr Geschlecht. Also
es ist ja sehr spannend, weil einerseits wird ja immer damit argumentiert, dass man sagt, wenn es zum Beispiel um die Emanzipation oder so geht, der Vater ist so wichtig für die Familie, der muss zu Hause mehr sein, das Kind braucht Vater und Mutter, dass es sich gut entwickeln kann. Und dann, wenn es um die Regenbogenfamilien geht, dann braucht es das plötzlich nicht mehr. Das ist halt schon interessant. Und das ist dann keine Kindeswohlgefährdung, wenn es einfach eben keine Mutter und Vater mehr hat. Ja, das ist ja dann interessant, wie sich das dann zurechtgelegt wird.
So ist es. Genau so. Gut, wir haben auch viele Alleinerziehende, aber das dürfte auch nicht sein. Alleinerziehend ist sowieso der völlig falsche Begriff. Das sind eigentlich getrennt Erziehende, weil jedes Kind hat auch eine Mutter und einen Vater, aber außer einer ist gestorben. Ja, dann gibt es einen Alleinerziehenden. Aber in der Regel ist ein Teil getrennt erziehend. Und das Schlimme ist, wenn ein Elternteil einfach so abgespalten wird, ja, der taugt nichts oder so. Das ist für Kinder auch schlimm. Das ist für Kinder auch ein Trauma. Aber man kann das Trauma steigern, ja, indem einfach mal beide Eltern weggenommen werden, indem sie jeglichen Schutz verlieren, indem sie in Kinderheimen ihre Tür nicht abschließen dürfen. Jeder kann da einfach reinkommen, es gibt keine Schlüssel. Sie haben kein Privatleben, sie werden von anderen Kindern angefasst, sie werden von anderen Kindern sexuell missbraucht. Ich habe viele Fälle. Sie werden teilweise von Betreuern missbraucht. Und bei dem Skandal von Korntal, wo diese katholische Gemeinde Korntal, da war es so, dass die Kinder an reiche oder betuchte bürgerliche Familien verkauft wurden, dort den Haushalt machen sollten und dann vom Hausherr vergewaltigt wurden. Sie wurden an amerikanische Soldaten abgegeben und so weiter. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die in so einem Kinderheim war. Sie hat mir das erzählt. Das läuft so lange und immer wieder. Und es ist nicht so, dass das nur bis in die 70er, 80er war. Das ist immer noch so. Ja.
Also für mich klingt das alles wie eine organisierte Zerstörung von Menschen, von Völkern. Das ist, anders kann man sich nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich dann nachhaltig. Die Familien, die Kinder sind ein Leben lang zerstört. Ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, wie sie das anfühlen muss. Ja. Also es ist wirklich heftig. Mir ist auch jetzt, muss ich sagen, etwas übel bei diesen ganzen Details nochmal geworden. Versuchen wir jetzt vielleicht noch ein positives Ende, soweit das überhaupt in dieser Hinsicht geht, zu finden. Kann man sich irgendwie dagegen schützen? Kann man irgendwas dagegen tun?
Man kann, wenn das Jugendamt vor der Tür steht und klopft, sage ich immer, ja, geht sofort zu einem Anwalt, lasst euch eine Schutzschrift machen, die ans zuständige Gericht geht. Bei einer Schutzschrift ist es so, dass Jugendämter nicht ohne vorherige mündliche Verhandlung die Kinder herausnehmen können. Das geht dann nicht mehr.
Und dürfen sie rein ins Haus?
Man muss sie überhaupt nicht ins Haus lassen. Muss man nicht. Bei Gefahr in Verzug kann sein, dass die Polizei mitkommt und guckt und einfach einbricht. Das kann sein. Aber wenn man schon den Verdacht hat, normalerweise kommt vorher immer schon ein Hinweis, dass das Jugendamt schon mal nachfragt oder so, ja. Sofort eine Schutzschrift. Was Eltern auf jeden Fall immer tun sollten, schon am besten bevor das Kind geboren wurde, man macht ein Testament. Was man sowieso normalerweise macht, wenn ich mal einen Unfall habe, mir passiert was, ich liege im Koma oder lebe nicht mehr. Wer soll mein Kind betreuen? Da sollte man sich mehrere Menschen, die sehr gut geeignet sind, die in einer guten Position sind, die genügend Platz für ein Kind haben, die einen guten Leumund haben, die sollte man auf die Liste setzen. Die und die Person soll der Vormund für mein Kind werden. Das Jugendamt hat dann nämlich die Pflicht und auch das Gericht, jeden Einzelnen zu überprüfen. Und je mehr man auf der Liste hat, umso besser. Dann haben die schon gar keine Lust mehr.
Also bevor sie abtreten, also dass wenn sie einfach wegnehmen wollen, dann genau. Müssen sie zu diesen Leuten vorher hingehen, bevor sie in ein Heim kommen.
Genau. Dieses Testament muss beim Registergericht registriert werden. Das ist wichtig. Dann hat man eine Registernummer und die gibt den Schutz. Das ist das Wichtige dabei. Viele reden von einem sogenannten Elterntestament und erklären den Eltern nicht, dass das aber beim Amtsgericht auch registriert sein muss, weil sonst der Schutz überhaupt nicht besteht. Aber mit diesem Schutz weiß das Amtsgericht, wenn das Jugendamt kommt und sagt, hier, wir wollen einen Beschluss haben ohne mündliche Verhandlung, das Kind soll rausgenommen werden, der Richter ist immer verpflichtet, beim Registergericht vorher nachzufragen. Und wenn es dort ein Testament gibt, kann es so nicht passieren. Mhm. Ja.
Ja, danke sehr. Diese Tipps sind wirklich Gold wert. Aber das ist jetzt mal die Situation für Deutschland. Für Österreich können Sie wahrscheinlich wenig dazu sagen. Nein. Genau. Aber liebe Auf1-Zuseher, da werden wir diese Sache sicherlich nachgehen und einen Experten dazu befragen, wie man sich in Österreich am besten schützen kann. Wir haben es heute einmal mehr gehört. Unsere Kinder brauchen dringend unseren Schutz. Sehen wir nicht weg, schweigen wir nicht. Passen wir auf unsere Kinder auf und unterstützen wir jene, die gegen das Unrecht ihre Stimme erheben. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuseher, bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.